Podcast.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur September-Ausgabe. Bereits zweimal haben sie stattgefunden, die Schweizer Jazz Days. Ein Treffen von Schweizer Jazz-Szenen, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen oder neue Kontakte zu knüpfen. In diesem Podcast treffen wir auf Simon Petermann und Chris Jenny, die beiden Initiatoren hinter den Swiss Jazz Days. Wir fragen, was die beiden antreibt und welche Ziele sie für und vor allem aber auch mit der Schweizer Jazz-Szene verfolgen. Und wir erfahren, wie wichtig die Verbindung von Musik und Business ist. In Kooperation mit dem Magazin Jazz & More stellt euch der Journalist Christoph Thurnherr im Musiktipp der Lukas Nickli und seine Band Sound of Serendipity Tentet vor. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast.
Jazz-Kur. Podcast.
Es war einer von diesen richtig heissen Tagen in diesem Sommer. In einem privaten Garten in Muri bei Bern habe ich Simon Petermann und Chris Jenny, die beiden Initiatoren hinter den Swiss Jazz Days, getroffen. Weil es so warm war, haben wir uns draussen unter die Laube gesetzt und ich habe sie gebeten, sich vorzustellen, bevor sie uns die Swiss Jazz Days näher bringen.
Mein Name ist Chris Jenny. Beruflich unterwegs bin ich als Unternehmer. Ich habe mal den Impact Hub zu Bern gegründet, vor 6-7 Jahren. Dann ein paar Jahre geleitet als Geschäftsleitungsmitglied und Verwaltungsrat. Und bin ich nebendran immer unternehmerisch unterwegs gewesen. Ich habe in meiner Jugend oder Studienzeit das ab und zu so Partys organisiert, also ein bisschen gewusst, wie schwierig das ist, im Kulturellen auch eine schwarze Null herzubringen. Inzwischen arbeite ich nicht beim Impact Hub, sondern ich leite das Business Lab der HKB, der Hochschule für Kunst Bern. Ich bringe dort Studierenden und oder Professoren bei, wie sie von ihrem Arbeiten auch leben können. Weil ich finde, Unternehmertum ist eigentlich immer ein wichtiger Teil, wenn man als kunstschaffende Person unterwegs ist. Und ich glaube, mit dem Jazz verbindet mich, ich bin zuerst immer beim Hip-Hop gelandet und irgendwann habe ich mal begriffen, woher auch die Samples kommen. Und von dem her habe ich jetzt dort schon den Mix, sodass ich eigentlich die Sachen von dort her kenne. Plus, ich habe mal Saxophon gespielt von 12 bis 19. Und dort war natürlich der Jazz immer ein grosses Thema gewesen. Saxophon habe ich aufgegeben, aber inzwischen braucht es meine Mami. Sie spielt jetzt damit mit stolzen 76 Jahren. So. Aber nein, ich habe nachher das gemacht, wo alle gesagt haben, mach es nicht, hör nicht auf damit. Und ich habe das dann gleich gemacht, aber ja, so ist es halt gegangen.
Mein Name ist Simon Petermann, ich bin Posaunist aus Bern. Neben dem, dass ich Posaunen spiele, bin ich auch Bandleader, sehe mich immer mehr als Musikunternehmer, also auch die Produktionen, die man macht. Ja, Chris und ich, wir kennen uns etwa seit 17. Den, der noch ein Saxophon gespielt hat. Und auch für mich ist so, also eben der Hip-Hop in den 90er Jahren war sehr eine wichtige Zeit gewesen. Und musikalisch für mich immer noch sehr wichtig und inspirierend auch. Und ich habe dann nachher irgendwann den Weg zum Berufsmusiker eingeschlagen. Und ja, Chris und ich, wir haben uns lange immer darüber unterhalten, ja, wie funktioniert denn die Szene und wo gibt es besondere Herausforderungen oder wie schwierig das ist. Und was sind eigentlich die unternehmerischen Tätigkeiten, wo jeder und jede, der irgendwie ein Album produzieren will, ein Konzert auf die Beine stellen will, eine Tournee machen will, ein Festival, eine Radiosendung, ein Podcast, whatever, es braucht immer die unternehmerischen Arbeiten. Und so ist unsere Zusammenarbeit entstanden. Swiss Jazz Days 2022, das war die erste Ausgabe. Wir haben zwei Tage lang im Progger in Bern, parallel zum Festival Jazzwerkstatt, Workshops und Podiumsgespräche veranstaltet. Es waren an beiden Tagen je 60, 70 Leute dort, die sich über den aktuellen Zustand des Schweizer Jazz unterhalten haben. Und zwar nicht nur aus einer künstlerisch-musikalischen Perspektive, sondern auch, wie funktioniert eigentlich das Ganze drum und dran.
Ich glaube, was uns immer wichtig ist, dass man Kunst ist anders, Kunst funktioniert auch anders und Kunst muss auch anders sein. Aber so die unterliegenden Prinzipien sind eigentlich die gleichen wie bei jedem anderen Geschäft, das man aufbaut. Und darum haben wir dort den Fokus darauf gelegt, dass die Leute, die uns besucht haben, teilgenommen haben, dass sie auch direkt etwas mitnehmen können. Sprich, dass sie direkt Wissen können aus diesen Workshops mitnehmen, die ihnen hoffentlich nachher weitergeholfen haben, als Künstler auch zu bestehen in dieser nicht immer ganz einfachen Kunstwelt.
Und die Vernetzung ist ein zentrales Anliegen. Es gibt so wie zwei Hauptstossrichtungen, die wir verfolgen. Das eine ist die Vernetzung und das andere ist eben die Thematisierung des künstlerischen Unternehmertums. Und die Vernetzung ist ganz wichtig, weil so als Musiker ist man immer wieder Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin, oder wie viel sie daheim hocken und alleine üben. Und mir zwar das Bild von Musiker ist häufig, ja, die spielen Konzerte auf der Bühne, aber wie viele Stunden das es braucht, für dass man dann nachher 90 Minuten Konzert spielt. Und dann, das ist schon spektakulär, das Konzert an und für sich. Aber auch die Vorbereitung ist einfach Knochenbütz. Und das ist häufig, ich mache das meistens alleine daheim. Und es hat dann nachher so Momente gegeben, wo ich zum Beispiel mit jemandem am gleichen Tisch gehockt oder wir haben uns getroffen und zusammen Booking gemacht und nachher, oder man trifft sich zufälligerweise im Progger Innenhof auf einem Café und nachher ist einfach so ein kurzer Austausch wie du, wie viel hast du bei dieser Stiftung bekommen oder was schreibst du dort in dein Gesuch oder hey, jetzt habe ich das gemacht oder wie viel zahlst du dir aus pro Stunde oder so und das sind so das ist so ein Austausch, der viel zu selten auf informeller Ebene stattfindet. Aber ich finde es extrem interessant und jedes Mal extrem spannend, mit jemandem darüber zu reden, weil es gibt doch ein paar hundert Leute in der Schweiz, die so arbeiten. Aber wenn man, wenn man nie zusammenkommt, dann findet der Austausch einfach nicht statt. Und wir haben uns verschiedene Sachen überlegt. Zum Beispiel so ein Gedanke ist, jemand in der Schweiz hat mein grösstes Problem schon gelöst. Ich muss jetzt einfach den oder die finden und die dazu bringen, mir davon zu erzählen, wie das funktioniert hat. Und dann kann ich mir ganz viel Bütze sparen. Dazu kommt noch, dass wir in der Schweiz verschiedene Sprachregionen haben und die zusammenzubringen. Gerade als Berner ist das immer wieder frustrierend. Also ich spiele mehr im Ausland als in Romandie. Und ich fahre immer von Bern mit dem Zug Richtung Olten, wenn ich an einen Gig oder an eine Probe gehe. Aber der Westausgang vom Bahnhof Bern, den kenne ich kaum.
Wir sind mal zusammengehockt und weil ich mehr vom Unternehmertum komme oder vom, ja, wirklich vom Unternehmertum oder Simon mehr von der Kunstszene kam und wir haben es öfter hitzige Diskussionen geliefert, so, warum das am einen Ort funktioniert im Unternehmertum und warum es eben am anderen Ort weniger funktioniert. Und ich glaube, irgendwann ist nach so einer Diskussion haben wir dann gefunden, oder Simon hat gefragt, hey, weißt du, also, kannst du mir helfen, das aufzubauen? Ich habe in Oslo mal meinen Master gemacht, 2009, und bin dort eigentlich zuerst mal mit Spotify konfrontiert worden. Für mich ist das so, boah, okay, das ist das, was ich immer wollte. Und das hat hier in der Schweiz, ist das, glaube ich, 2-3 Jahre später gekommen. Und an dem hat es sich eigentlich dann mal entzündet, weil ja, irgendwie gefunden als Konsument zu sagen, für mich ist das super, ich muss nicht wirklich viel zahlen, ich kann all die Lieder hören, die ich will, ich muss nicht mehr MP3s abladen oder CDs brennen oder was auch immer. Und der Simon hat natürlich dem nicht so Freude gehabt, weil sie auch nachvollziehen kann. Aus Künstlersicht ist Spotify nicht wirklich auf den ersten Blick eigentlich etwas sehr Gefährliches. Und ich glaube, an dem haben wir uns recht lange diskutiert und gefunden, ja, aber es ist ja nicht nur so, dass du als Künstler zu generell sehr schlecht zahlt bist bei Spotify, aber es hat auch Möglichkeiten hinten dran, die man eben auch nutzen kann. Du kannst zum Beispiel schauen, woher kommt deine Konsumentenbasis, ist die mehr in Südafrika oder ist sie in Basel? Und basierend auf dem kann man dann dort auch recht viel wieder rausholen. Und das ist so einer der Punkte, den ich mich mal daran erinnere, wo wir viel darüber diskutiert haben.
wenn ich das vergleiche mit Leuten aus dem Ausland, die so arbeiten, dann ist das einfach, es gibt, oder? Die müssen verkaufen, für ihre Schulden können zu zahlen, die sie aufgenommen haben, für ein Album zu produzieren. Und wir sind dort in einer extrem privilegierten Situation, aber es verhindert manchmal, dass man sich fragt, okay, und was ist jetzt der Absatzmarkt? Und wer ist das Publikum, das ich damit erreichen kann? Und durch das, dass irgendwie wieder Zwang wegfällt oder respektive der finanzielle Druck dort vor Kulturförderung abgefedert wird, fehlt es manchmal. Und ich will mich nicht beklagen. Überhaupt nicht. Es ist eine sehr privilegierte Situation, in der wir drin sind. Aber es verhindert eben manchmal, dass man sagt, okay, und jetzt mache ich das Produkt. Und nachher muss ich irgendwie herausfinden, wer interessiert es, wo hocken die, wie erreiche ich die und wie kann ich die Leute adressieren, auf was springen sie an, wie muss ich mein Artwork gestalten, dass die richtigen Leute auf das richtige Bild klicken und nachher meine Musik toll finden und so. Und das ist jetzt, wenn ich von dem rede, dann bin ich völlig in der Welt von Chris.
Also ich glaube, die beiden Themen, Entschuldigung, die beiden Themen, die sich von Anfang an immer wieder gezeigt haben, ist einerseits eben die Vernetzung von Szenen. Ich wäre froh, wenn du dann auch noch das erzählen mit Jazz hat, weil das finde ich immer einer von den schöneren. Das Vernetzen von Szenen und ich bin von meiner Seite nachher einfach immer darauf beharrt gefunden, aber schau, das Unternehmerische, das ist meine Welt und ich möchte es gerne versuchen, dort weiterzugehen. Es ist nachher auch gleichzeitig in die Zeit gefallen, als ich bei HKB angefangen habe. Und wenn ich dort genau das Gleiche gesehen habe, die Leute, die haben eigentlich super viel auf dem Kasten, sie sind kompetent in dem, was sie machen, aber die ganze, könnte man sagen, Cultural Entrepreneurship, Ausbildung oder Kompetenzen, die fehlen und die führen dazu, dass man ja, als Kunstschaffender das öfter nach dem Existenzminimum lebt, was ich eigentlich super schade finde, vor allem, wenn man die Voraussetzungen hat, die man hier darf geniessen. Darum, ich glaube, das Netzwerken und die unternehmerische Bildung, um das jetzt mal so sehr salopp zu sagen, das sind die zwei Sachen, die immer im Mittelpunkt gestanden. Aber wir haben auch nicht gewusst, wie das angenommen wird. Also wir haben gesagt, wir probieren es jetzt mal, try and error, schauen, ob das funktioniert. Wenn es geht, dann ist gut, dann machen wir es weiter. Und wenn es nicht geht, dann haben wir es mal probiert. So. Das war eigentlich immer die Idee dahinter.
So, die ganzen unternehmerischen Tätigkeiten haben häufig, es ist häufig negativ geframed. Also wenn man über Marketing redet zum Beispiel. Das sind halt alles Tools, die irgendwie, wenn man denen begegnet, häufig kommen die so aus einer Welt, wo man als Kunstschaffender eigentlich wenig damit zu tun hat und auch nicht so sympathisch findet. Aber schlussendlich beschreibt das einfach häufig Prozesse, was passiert zwischen mir als jemandem, der etwas produziert und ein Produkt hat, also jede Albumproduktion ist am Schluss ein Produkt, jede Tourneeproduktion hat am Schluss ein Produkt. Und wie erreiche ich die Leute? Das ist, ja, das ist und so ein bisschen das Reframing, oder dass man über das überhaupt darüber anfängt zu reden und vielleicht auch merkt, hey, was kann ich mir bei jemandem abschauen, der eben, ja, Verkäufer ist beim Fusch zum Beispiel oder bei einem Handwerker, wenn der Gärtner bei mir im Garten steht und sagt, du, ich könnte noch das und das und das machen, dann kannst du nachher, wenn du grillierst, noch so und so, oder? Dann ist der macht mir ein Angebot und dann ist der sofort, es ist eigentlich, der bietet mir etwas an, ich kann nachher sagen, ja, etwas will oder nicht. Und so diese Prozesse, das lernt man irgendwie in dem Kunst- oder Musikstudium, ist das irgendwie häufig weit weg? Ich glaube, es ist auch richtig so. Aber die nachher anfangen, mit ihren Produkten irgendwie einen Teil vom Lebensunterhalt zu bestreiten, die kommen nicht darum herum, sich auch zu überlegen, wie schaffe ich es, dass ich aus der Zeit, die ich investiere, irgendwie ohne finanziellen Gegenwert bekomme.
Ich glaube, das erste Mal, als ich mit Simon über das Projekt geredet habe, oder das zweite Mal, als wir ein bisschen weiter daran gedacht haben, habe ich für mich müssen sagen, also, ich helfe gerne, weil mich interessiert es. Aber was ich nicht mache, ist Gratisarbeit. Ich finde es nicht richtig. Ich finde es auch vor allem die Unsitte, die in der Kunstszene weit verbreitet ist, dass man sagt, ja, komm doch gratis spielen, hast ein bisschen Publikum. Oder ja, spiel doch dein Konzert und am Schluss hast du mit der Reise irgendwie 15 Franken eine Stunde. Ich finde das nicht korrekt. Darum war es mir vor allem ein Anliegen aus unternehmerischer Sicht von Anfang an, dass wir auch anständige Löhne können zahlen können, und zwar an alle Leute, die an diesem Anlass mitgeholfen haben. Und anständig heisst für mich deutlich über den Mindestlohn. Und schlussendlich, wenn wir als Swiss Jazz Days oder das unternehmerische Denken oder das Cultural Entrepreneurship weitervermitteln, dann ist so unsere Pflicht, dass wir auch selber so wirtschaften, dass wir am Schluss nicht ein Minus haben. Und das, finde ich, ist von mir aus gesehen recht ein relevanter Punkt.
Einer der Grundgedanken oder der Auslöser oder der Bilder, die ich am Anfang von diesem Projekt immer erzählt habe, ist, 2015 haben wir mit dem Fischermanns Orchestra ein Jazz-Set gespielt. Und nachher habe ich dort mit ganz vielen Schweizer Musikern und Musikerinnen, Booker, Journalisten, Journalistinnen, whatever, habe ich geredet, oder? Und habe, ja, und es war super gewesen. Und nachher habe ich so gemerkt, hey, es ist aber absurd, dass ich auf Bremen muss fahren, für all die Leute zu treffen. Und es gibt so etwas in der Schweiz nicht. Und 2020 habe ich einen Job gekündigt, wo ich 10 Jahre lang 50% gearbeitet habe. Und dann habe ich mir überlegt, gut, was mache ich jetzt mit einer halben Woche, wo ich jetzt plötzlich Zeit habe. Und dann ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, hey, ein Netzwerktreffen oder irgendwie eine Austauschplattform oder... Ich habe einfach das Bedürfnis nach Austausch mit anderen, die ähnlich arbeiten wie ich. Weil ich finde, das fängt einfach und das tut mir gut. Und ich hoffe, es fängt auch für andere und es tut auch anderen gut. Und ja, so der Gedanke, hey, wir könnten doch hier in der Schweiz etwas machen, wo sich die Szene trifft, wo sich die Szene irgendwie kristallisiert, wo man sich austauschen kann, wo man nicht Einzelkämpfer ist, sondern wo man sich einen Moment lang, ein Wochenende lang als Verbündete erlebt. Und ein weiterer Gedanke war, es wird es niemand für uns machen. Es macht es niemand für die Szene. Entweder machen wir es selber oder wir machen es selber. Es gibt wirklich keinen Weg. Entweder was aus der Szene raus. Es wird nie funktionieren, dass dem etwas übergestülpt wird. Natürlich gibt es andere Austauschplattformen, wie zum Beispiel das M4Music oder so, wo auch sehr viele Musiker und Musikerinnen zusammenkommen. Und dort müssen wir noch herausfinden, ja, braucht es Swiss Jazz Days überhaupt? Wie müssen wir uns abgrenzen? Was müssen wir machen, dass die Leute finden, hey, ja, es ist wichtig, dass ich dort bin, dass die Leute kommen, oder? Dass das, was sie, der Anlass kostet etwas, oder? Dass das, was sie investieren, also die Zeit und das Geld, was sie investieren, für an Swiss Jazz Days kommen, dass sie nachher das Gefühl haben, hey, ja, das zahle ich nächstes Jahr sofort wieder. Das hat sich jetzt so gelohnt für mich. Egal, ob das war, ich habe einen coolen Gig gebucht, ich habe neue Kontakte, ich weiss jetzt, wie, dass ich meine Sozialversicherungen aufstellen muss, ich weiss wie, dass ich mehr Leute auf Social Media erreiche, oder ich einfach eine gute Zeit gehabt, gutes zu essen bekommen, zu trinken und gute Konzerte gehört und etc. etc. Für die erste Ausgabe, die wir mehr oder weniger das dritte organisiert haben, haben wir das dritte hoch 800 Stunden geleistet. Und für die zweite Ausgabe war es wieder 800 Stunden, aber wir haben noch Leute engagiert, die so einzelne Teile davon organisieren. Und nachher kommt dann aber noch der Anlass selber. Also die Helfer und die Helferinnen, da haben wir pro Tag 10 Helfer und Helferinnen, die je 10 Stunden arbeiten. Also das sind nachher auch noch mal. Das ist so, aber jetzt aus dem OK raus sind es 800 Stunden.
Was mich vor allem motiviert hat, war mehr das, okay, es gibt es noch nicht, ich will es probieren. Mal schauen, ob man es machen kann. Und ja, mach es und mach ein Foto davon. Und dann schaust du, ob man es noch ein zweites Mal machen. Und ich glaube, das Spannende an solchen Sachen finde ich, man lernt auch immer extrem viel. Weil ich habe im Kulturbereich in diesem Ausmaß jetzt noch nie etwas aufbauen. Für mich ist das auch nicht alles neu lang gewesen, aber viel war Sachen, die ich so in diesen Konstellationen noch nie gemacht habe. Es war extrem lehrreich gewesen. Plus, wenn der Event dann läuft und man sieht, hey, ja, man sieht dann immer das, was man das hat man anders machen, das hätte man besser noch ein bisschen anders organisiert. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass das einem nur selber auffällt und die Leute, die dort sind, die merken das eigentlich auch nicht so.
Also was super wichtig war, wo wir das aufbauen, ist, dass du gewusst hast, weißt, wie, macht man, wie geht man das an, mit einem Advisory Board zusammenstellen, oder? Was, wo wir die Idee hatten und nachher so ein bisschen gewusst haben, in welche Richtung das soll gehen, dann habe ich nachher angefangen, Kontakt aufzunehmen. So, der erste Kontakt war der Michael Kaufmann als Präsident von Sonart gewesen, und nachher habe ich dem das mal erzählt. Und er hat gesagt, hey, ja, das ist eine gute Idee, wir unterstützen das mal so, macht mal weiter. Und nachher bin ich einfach in die Schweiz rumgefahren und habe mit verschiedenen Leuten geredet und die gefragt. Und nachher haben wir es eben, und das war so die Strategie von Chris gewesen, und das hätte ich niemals mir alleine können ausdenken können. Und da ist dein Wissen ist unglaublich wichtig gewesen. So zum Wissen, wie schafft man es jetzt, dass eben der Präsident von Sonart, wo ja der Verband von der freischaffenden Musiker und Musikerinnen ist, dass der dabei ist, dass die Präsidentin von Swiss Diagonal Jazz dabei ist, dass wir den Direktor von Fondation Suisse jetzt Advisory Board holen, dass wir die Festivals, den Journalismus, dass wir einfach all die wichtigen Player, dass man irgendwie dort jemanden im Boot hat, der nachher auch irgendwie gewissermassen repräsentativ ist für das, was wir in Schweizer Szene machen. Und die haben alle Ja gesagt. Und das hat uns nachher auch gezeigt, dass wahrscheinlich, also erstens, die Strategie von Chris hat super funktioniert. Zweitens, es ist offensichtlich, gibt es ein gewisses Bedürfnis danach. Ja, wir müssen auch herausfinden, was das Bedürfnis genau ist, aber die Idee einfach mal von so einem Vernetzungsanlass und auch irgendeinem Gefäß, wo man eben über den Jazz in der Schweiz reden kann, existiert offensichtlich. Und ja, das war dann nachher für uns auch so der Moment gewesen, wo wir die Leute zusammengekommen haben, wo das Feedback von, ja, eigentlich von diesen verschiedenen Institutionen immer positiv war, wo wir gesagt haben, hey, ja, ich glaube, das ist ein Weg, wo wir weitergehen müssen. Da gibt es irgendetwas, wo wir machen können, was so in dieser Art noch nicht gibt.
Der Faktor ist der Standort. Für uns war es klar, wir machen das zuerst mal die ersten zwei oder maximal dreimal machen wir es in Bern. Aus dem einfachen Grund, in deinem Heimturf ist es viel einfacher, Sachen zu organisieren, weil du kennst die Leute und du weißt, an wen du wenden musst. Plus, Bern ist auch so ein bisschen, nicht das Zentrum der Schweiz, aber es ist so geografisch so ein bisschen mehr mittig gelegen. Darum haben wir gefunden, wir fangen jetzt mal zu Bern an. Aber für uns war es auch von Anfang an klar, hey, wir müssen die anderen auch einbeziehen. Der Herr vom GUI Jazz Festival.
Der Schweifgabe.
Genau, der bei unserem Advisory Board sitzt. Dass wir auch dort geschaut haben, wir können das nicht nur hier in Bern machen, wir müssen es eigentlich von Anfang an auftun. Und das ist eigentlich immer so, wenn man so schweizweite Projekte macht mit dem Impact Hub, ist es nicht anders gewesen, dass man es für alle auftun muss. Was wir uns auch überlegt haben, dass wir sicher in Zukunft, das ist ja mal angedenkt, wir versuchen das nochmal in einer anderen Stadt zu machen, dass es eben nicht nur in Bern ist. Es gibt dort viele Sachen, die wir uns jetzt mal überlegt haben. Für uns war es mal wichtig, wir machen es jetzt zweimal, dann wissen wir, ob es nicht nur das erste Mal funktioniert hat, sondern das zweite Mal. Und dann können wir von dort aus dann anfangen weiter planen, wie das Ganze so weitergehen soll. Das war das Thema. Gemischte Podien und eben Mehrsprachigkeit, versucht die ganze Schweiz abzudecken. Und dann hast du recht schnell mal gefragt, ja, aber dann verstehe ich ja, die Hälfte versteht noch nicht alles. Und dann haben wir gefunden, ja, dann machen wir auch eine Simultanübersetzung. Und das war etwas, haben wir das gar nicht gross überlegt. Wir haben das dann gemacht. Und so das Feedback aus dem Publikum war so, was, der hat hier Übersetzung. So. Für mich war es so, ja, okay, wir machen das. Und abgehakt, vergessen, das läuft jetzt. So. Und ja, ich war wirklich nicht vorbereitet auf das Feedback, das dann kam, weil das für unsere lieben Gäste nicht eine Selbstverständlichkeit war. Aber ich finde, es ist jetzt auch nicht eine Unmöglichkeit, so etwas zu machen. Also wenn man, okay, denk einfach mal dran und dann setzt es um. Und es ist jetzt nicht so etwas Kompliziertes. Es kostet jetzt auch nicht alle Welt. Für das merke ich mit einem kleinen Schritt, auch hier, sein Publikum massiv kann vergrössern. Wir haben dieses Jahr auch alle Sachen aufgenommen, oder Podiumsdiskussionen haben wir aufgenommen, weil echt der Plan war, dass wir das so online zur Verfügung stellen, damit die Leute nicht kommen können, das dann hören können. Ich staune manchmal, wenn ich so höre, ja, aber die Schweiz ist kleinräumig, aber gleich super viel Sprache. Ich sage, es ist einfach nicht so kompliziert, das Problem zu lösen. Also für mich ist das mehr aber so, ja, so das ja, aber. Wenn man viel besser würde sagen, ja, und wir machen es einfach. Und das Problem ist nicht gelöst.
Ja, unser Plan für die Zukunft ist natürlich, dass wir, wie schaffen wir es, dass Leute aus dem Tessin kommen, dass wir zum Beispiel einfach eine Delegation einladen, auch, oder? Dass das besser vertreten ist. Und nachher mit dem Rätoromanischen, also wir haben mal unsere Vision, Mission und Aktion, das haben wir auch auf Rätoromanisch übersetzt. Das existiert so. Es ist jetzt, glaube ich, aus Gründen der Übersichtlichkeit auch nur auf zwei Sprachen auf der Webseite. Aber wir versuchen, in dem Innen zu denken. Und es ist eine Herausforderung, natürlich. Aber es ist, du hast schön gesagt, hey, komm, wir machen es einfach mal. Und wir wollen uns von dem nicht abhalten, sondern es gehört dazu. Als wir angefangen haben, haben wir gesagt, wir machen es dreimal. Und zwar einfach aus dem Grund, wenn man es einmal gemacht hat, weiss man nachher, wie dass es nicht geht. Und nachher muss man es noch ein zweites Mal machen. Und in der zweiten Ausgabe haben wir eigentlich den Anlass mehr oder weniger so gelassen, wie er war, aber wir haben uns gegen ihn weiterentwickelt. Also, dass es weniger von einzelnen Personen abhängt und dass wir ein Team haben, wo das funktioniert und dass man gewisse Sachen ausprobieren und überprüfen kann. Und jetzt sind wir eigentlich so in der Konzeptionsphase der dritten Ausgabe. Wir haben kein Datum für ein drittes Mal, aber wir wissen, was wir vorhaben. Und die Idee ist jetzt in einem weiteren Schritt, dass wir eigentlich mal ausschwärmen und versuchen, an verschiedene Orte zu gehen und schauen, wo in der Schweiz kristallisiert sich eigentlich die Szene und dass wir dort irgendwie dorthin gehen und mit den Leuten reden und fragen, was wollt ihr? Braucht es das, was wir machen? Sollen wir es weitermachen? Was braucht es, damit es für euch eine Bedeutung hat? Wie muss der Anlass aussehen, dass es sich lohnt, von Chur, von Basel, von Genf, von Lausanne, von Lugano neu herzufahren und zu sagen, hey, ich verbringe jetzt dort zwei Tage. Und einerseits, dass wir bei den Leuten nachfragen, was sind die Bedürfnisse, andererseits haben wir aber auch die Gelegenheit, einfach das Gedankengut noch, was wir jetzt heute in diesem Podcast dürfen verbreiten dürfen, irgendwie noch ein bisschen mehr unter die Leute zu bringen.
Ich glaube, es ist auch wieder hier ein klassisches Unternehmerthema, dass man schaut, hey, das Publikum, deine Kundschaft entwickelt sich weiter, dass man auch im Puls bleibt und schaut, hey, machen wir eben das Richtige oder wenn nicht, was haben wir völlig überlegt aus unserer Perspektive, aus unserer Berner Sicht oder was haben wir vergessen und dass man das auch wieder reinholt und eben klassische Kundenmarktforschung. Wenn man es jetzt so will sehen, natürlich geht es auch noch um etwas anderes, aber dass man auch die Relevanz behaltet, ich finde, es gibt wenig Schlimmeres, als wenn man etwas macht, wo man merkt, die Relevanz ist eigentlich nicht mehr so da.
Ich meine, wir können schon da zusammen in Bern in die Gartenhalle hocken und unsere dritte Ausgabe skizzieren. Es interessiert einfach vielleicht nachher niemand. Und das ist aber auch aufwendig, oder? Und wir haben jetzt gefunden, wir müssen das zuerst machen, bevor wir nachher sagen, gut, jetzt findet die dritte Ausgabe statt. Vielleicht ist es im Moment ein bisschen unbefriedigend, können wir nicht sagen, hey, ja, und die nächste Ausgabe kommt wieder im Frühling 24, wieder eine Jazzwerkstatt oder wo das so immer ist, dass das rauskommt. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt ein Jahr länger Zeit nehmen und eben mit den Leuten reden, wird uns das auf die Länge raus auf alle Fälle weiterhelfen, dass man eben etwas bauen kann, das für alle die Relevanz hat. Was ich auch noch wichtig finde, zu sagen, ist, wir haben keine Deutungshoheit. Wir haben keine Legitimation, für einen Schweizer Jazz zu reden. Das suchen wir auch nicht. Ich finde es auch wichtiger, dass es den Anlass gibt, als dass wir den durchführen. Das Ziel ist, dass es uns eigentlich irgendeiner nicht mehr braucht. Ich wünsche mir, dass die Swiss Jazz Days in 10 Jahren oder in der 10. Ausgabe, je nachdem, wie das ist, was zuerst kommt, dass es ein Anlass ist, wo man sich in Szenen trifft und austauscht und erlebt, wir sind die Schweizer Jazz-Szene und wir arbeiten gemeinsam daran, dass es uns allen ein bisschen ringer geht. Und mit ein bisschen ringer geht, meine ich vor allem, dass mehr Zeit und Energie übrig bleibt, für an dem zu arbeiten, wo wir wirklich wollen, nämlich einfach gute Musik zu spielen.
Was mich persönlich sehr würde freuen, ist, wenn ich, wie gesagt, ich arbeite für HKB, leite das Business Lab, ich versuche das Cultural Entrepreneurship den jungen Kunstschaffenden dort mitzubringen. Mein Ziel ist eigentlich, dass ich seit 10 Jahren so herbringe, dass das bereits vor den Swiss Jazz Days ein bisschen mehr verankert ist. Und dass man auch sieht, dass die Leute, wenn sie eben unternehmerisch denken und handeln, das nicht verteufeln, sondern dass sie das eigentlich als etwas sehen, das ihnen ermöglicht, dass sie von dem leben, was sie wirklich gerne machen.
Merci vielmals an alle, die bis jetzt dabei waren und uns auf irgendeine Art und Weise haben unterstützt oder interessiert sind an dem, was wir machen. Und auch an die, die uns kritisieren, weil die zeigen uns manchmal, an was wir noch nicht gedacht haben. Oder? Das ist ja auch wichtig. Und ich mache das nach wie vor mit der Haltung, hey, komm, wir versuchen es mal. Und ich hoffe, wir finden genug Leute, die das wichtig und relevant finden. Aber ja, wir müssen zuerst herausfinden, ob es das braucht oder nicht. Oder ob vielleicht ein anderes Format das Beste ist. Wir sind irgendwie unterwegs und ich freue mich über alle, die sich irgendwie bei uns melden. Mit Lob, Kritik, gute Ideen, Feedback. Oder Leute, die uns einladen zu einem Podcast, so wie dir. Merci vielmals.
Jazz Kur. Podcast.
Und jetzt freuen wir uns auf den Musiktipp von Christoph Thurnherr. Er stellt uns in dieser Ausgabe Lukas Nickli und seine Band Sound of Serendipity Tentet vor. Musik als demokratischer Prozess. Lukas Nickli sorgt seit mehreren Jahrzehnten für grosses Aufsehen in der Schweizer Szene. Ob als Solist, als Sideman oder als Leader kleinerer oder grösserer Formationen, immer überrascht der umtriebige Perkussionist mit Unerhörtem. Auf seiner neuesten CD mit Aufnahmen seiner Band Sound of Serendipity Tentet stellt er nicht weniger als die herkömmliche Rollenverteilung im kollektiven Musikmachen in Frage. Zum einen sind da die Klangfarben. Ursprünglich bestand die Formation als Quartett, einigermaßen klassisch besetzt mit zwei Männern und zwei Frauen am Schlagwerk. Bass, Akkordeon und Saxophon. Da ist inzwischen einiges dazugekommen. Die sehr prominente Stimme, meist elektronisch weiterverarbeitet, und die Violine, weniger dominant, die Hammond-Orgel und ein zweites Schlagzeug. Noch spannender als die sich daraus ergebenden Klangkombinationen ist indes die Idee, den Lead der Formation relativ zufällig einem der MusikerInnen zu überlassen. Die Kompositionen stammen von Nickli, deren Interpretation überlässt er aber jeweils einer Stimme, der die Rolle des Conductors zukommt. Dessen Gestaltung steht immer jene einer ebenfalls vorbestimmten Solistin eines Solisten gegenüber. Zu hören ist also nicht nur ein Komponist und eine Band, sondern auch ein Dirigent und ein Solist, eine Solistin. Wie beispielsweise hier im dritten Movement, das vom Organisten Dominik Blum geleitet wird und über das der Bassist Christian Weber soliert. Musik, die nicht nur von einem Urheber stammt, sondern an der sprichwörtlich eine Mehrzahl gleichberechtigt mitwirkt. Thank you.
Thank you.